Einen wunderschönen guten Abend hier in Erfurt, Egerpark Erfurt auf der Parkbühne. Wir haben einen lauen Sommerabend bestellt, den haben wir schon mal bekommen. Das läuft schon mal ganz gut. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Wir begrüßen auch alle, die vor den Bildschirmen sitzen, ob im Livestream auf bundesregierung.de oder eben uns bei Phoenix zuschauen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Und natürlich begrüße ich ganz besonders die, die hier sitzen und den Bundeskanzler. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen Dank für die Einladung.
Es ist dann das 9. Kanzlergespräch. Sie kennen das schon ein bisschen. Sie sind jetzt hier heute in Thüringen. Die Menschen, die hier sitzen, haben sich alle beworben. Wobei beworben klingt so verrückt nach, man muss irgendwie zeigen, was man kann. Die Menschen haben gesagt, ich wäre gern dabei. Und dann sind sie ausgelost worden. Es mussten vorab keine Fragen irgendwie gemeldet werden und es wurde aussortiert, sondern es wurde gelost. Es wurde lediglich darauf geachtet, dass pari-pari, Mann, Frau, vielleicht auch aufs Alter. Und dementsprechend sitzen diese Thüringerinnen und Thüringer jetzt vor Ihnen. Und ich bin gespannt, welche Fragen die Menschen aus meiner Heimatstadt, aus meiner Heimat haben. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieser Egerpark, bei mir weg der Kindheitserinnerung. Diverse Springbrunnen, in die ich gefallen bin, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Was verbinden Sie denn mit Erfurt?
Ich war hier schon öfter. Das ist eine quicklebendige Stadt und ich war auch in Thüringen. Ich habe sogar den Rennsteig einmal durchgewandert.
Komplett?
Komplett.
Das ist stark.
Aber es war das eine Jahr, wo es vom Anfang bis zum Ende geregnet hat.
Wenn Sie jetzt die Menschen fragen, die im Thüringer Wald leben oder eben nahe des Rennsteigs, die werden dieses Wetter kennen. Da ist Sonne hier und da auch mal eher die Ausnahme. Aber ich bin mir sicher, es sind auch Menschen dabei, die öfter auf dem Rennsteig unterwegs sind, weil sie auch aus dem Thüringer Wald zum Beispiel kommen. Wir sind gespannt. Wir wollen auch gar nicht so lange vorher drum herum reden, sondern fangen einfach an. Mit Ihnen, mit Ihren Fragen, wer hat denn eine Frage? Da gehen direkt so viele Arme nach oben. Boah, das ist stark. Also ich wollte eigentlich sagen, der oder die Erste wird's, aber das war jetzt nicht auszumachen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem fröhlichen Gelb und der Dame ganz vorn. Und Peggy wird Ihnen das Mikro bringen.
Schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Kerstin Hofmann und ich bin seit circa 20 Jahren Geschäftsführerin und Podologin in einer kleinen Stadt hier in Thüringen. Ich vertrete das Handwerk, die Dienstleistung und meine Frage geht dahingehend, wenn Sie in der Bundesregierung über die Mindestlohnerhöhung zum Beispiel sprechen, ob Sie da auch mal darüber nachdenken, dass von dem Mindestlohn, was ja von der eigentlich eine gute Sache ist, wenn die erhöht wird, aber letztendlich brutto gar nicht so viel übrig bleibt, netto gar nicht so viel übrig bleibt wie brutto und dass wir die Preise gerade beim Friseurdienstleistungen immer weiter erhöhen müssen, die Menschen nicht mehr alle 4 Wochen, dann alle 6 Wochen zum Friseur gehen und so weiter und ob Sie das in Ihre Überlegungen auch mal mit einbeziehen. Dankeschön.
Schönen Dank. Die Frage Mindestlohn hat mich schon lange umgetrieben, weil als wir den Mindestlohn in Deutschland eingeführt haben und da war er dann bei 8,50, da haben 6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Gehaltserhöhung bekommen, ziemlich viel. Das heißt, ganz viele haben viel weniger pro Stunde bekommen für ihre Arbeit. Und jetzt, wo wir ihn auf 12 Euro erhöht hatten letztes Jahr per Gesetzesbeschluss, nun sind wir wieder im Normalerhöhungssystem drin, da war das dann auch so, dass es noch mal so viele waren, die deshalb ein besseres Gehalt bekommen haben. Was glaube ich? Ja, Sie haben recht, es muss netto auch genug dabei rüberkommen. Deshalb haben wir im letzten Jahr mit Steuersenkungen nachgeholfen, aber vor allem mit einer Maßnahme, die für diejenigen wichtig ist, die ganz, ganz wenig verdienen, indem wir nämlich die Sozialversicherungsbeiträge für diejenigen, die wenig verdienen, bis knapp 2.000 Euro, erst allmählich ansteigen lassen, sodass netto mehr nachbleibt. Das ist etwas, was es sonst ja nicht gibt. Da zahlen ja alle immer die gleichen Prozentsätze, egal wie hoch das Einkommen ist. Aber unterhalb dieser Einkommensschwelle ist es so, dass wir genau das gemacht haben, aus dem Grund, den Sie in Ihrer Frage auch formuliert haben. Und was die Wirkung betrifft für die Preise, klar. Aber da will ich mich gern bekennen. Ich finde, wir müssen, wenn wir wollen, dass unsere Nachbarn, die anderswo arbeiten, gut zurechtkommen können, wollen, dass sie wenigstens den Mindestlohn verdienen. Wir wünschen uns ja für eigentlich alle, dass sie einen höheren Lohn haben, der durch Tariflöhne kommt. Und deshalb ist das aus meiner Sicht richtig. Was ist das Gute am Mindestlohn für die Wirtschaft? übrigens in vielen Untersuchungen weltweit nachgewiesen, gerade in Ländern, die ihn auch erst irgendwann mal eingeführt haben und früher nicht hatten, so wie wir früher auch nicht. Weil er für alle gilt, ist das Problem, dass der Wettbewerber, der andere Unternehmer mit Billiglöhnen Dumping gegen einen machen kann, kleiner. Weil alle müssen ja mindestens diese Summe zahlen. Und in der Regel hat die Einführung des Mindestlohns in allen Ländern, in denen das passiert ist, zu einer erheblichen Verbesserung von Wachstum und Beschäftigung beigetragen. Und so war es auch in Deutschland, als wir es gemacht haben. Und so ist es jetzt auch nochmal gewesen. Also die Tatsache, dass keine Lohndumping-Konkurrenz ist, ist was Gutes auch für die kleinen mittelständischen Betriebe, die sonst, obwohl sie ihren Beschäftigten gern mehr zahlen würden, das nicht machen könnten. Und das hat sich eigentlich überall so rausgestellt. Ich bin also unverändert der Meinung, gut so. Und dass wir so viele Menschen hatten, die so wenig verdient haben, das war das Problem. Und es ist ja unverändert so. Übrigens kann man hier ja auch sagen, am meisten profitiert von der Mindestlohnerhöhung haben die Bürgerinnen und Bürger im Osten Deutschlands.
Dann würde ich doch mal sagen, wir machen hier drüben weiter mit dem Herrn im dunkelblauen Jackett.
Herr Scholz, mein Name ist Jens Fiedler, ich komme aus Gotha, ich habe eine Frage zur Kernkraft. Wie passt es zusammen, dass wir in Deutschland die Kernkraftwerke abschalten und jetzt teuren Strom aus Frankreich zu kaufen, importieren und der aus Kernkraft oder aus Kernkraft erzeugt wird?
Schönen Dank für die Frage, weil es mir die Gelegenheit gibt, mal mit ein paar Gerüchten aufzuräumen. Also, im letzten Winter haben knapp die Hälfte der Atomkraftwerke in Frankreich nicht geliefert, weil sie kaputt waren und überarbeitet werden müssen. Und es sind noch nicht immer wieder alle heil. Und wir haben Strom nach Frankreich geliefert durch den ganzen Winter mit deutscher Windkraft, mit deutschem Kohlestrom, mit deutschem Gasstrom und mit deutschem Atomstrom. Also ziemlich viel ist aus Deutschland rübergeflossen. Jedes Jahr gibt es aber Phasen, in denen wir auch Strom aus anderen Ländern einkaufen. Und obwohl wir ziemlich viele Kohlekraftwerke wegen des letzten Winters und weil Putin kein Gas mehr geliefert haben, wieder angeschaltet haben und jetzt im Augenblick so viele Kohlekraftwerke im Betrieb haben wie seit Ewigkeiten nicht, nicht für immer, aber jetzt für den Übergang, wo wir diese Bedrohung bekämpfen mussten, wird er gerade nicht gekauft, weil es billigeren Strom aus anderen Ländern gibt. Also wir haben nicht genug, nicht zu wenig Stromerzeugungskapazität, sondern einige haben gesagt, da gibt es billigen Windstrom aus den Niederlanden, da gibt es billigen Atomstrom von da, da gibt es billigen Strom von da. Nehme ich den doch lieber als den vom Gaskraftwerk. Und deshalb ist in der Gesamtbilanz die Lage ganz anders. Und das will ich auch mal sagen. Ich bin ganz froh, dass wir uns in Deutschland für die billigere Stromproduktionsvariante entschieden haben. Denn wenn sich jetzt jemand entscheidet, er möchte ein neues Atomkraftwerk bauen, dann trifft er eine Entscheidung, die, wenn nicht die Preise von heute zugrunde liegt, mindestens 15 Milliarden pro Stück kostet, wahrscheinlich 20. Und da kriegt man dann Strompreise weit über 20 Cent in der Gestehung hin. Während wir bei Windstrom in Preisen sind, wo wir die Chance haben, dass das unter 10 Cent kommt. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, der Windkraft, der Solarenergie und unseres Stromnetzes die billigere, langfristige Variante getroffen haben und auch eine, die schnell zur Verfügung steht. Wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen ein neues Atomkraftwerk bauen, müssten alle neu gebaut werden. Nein, ich habe alle gefragt, man kann die nicht wieder einfach in Betrieb nehmen. Das ist wie ein Neubau. Also, aber wenn wir sagen, wir würden ein neues bauen, dann würden wir wahrscheinlich sagen, kostet 20 Milliarden und ist in 15 Jahren fertig. Aber wir wollen schon 2030 80% unseres Stroms aus erneuerbarer Energie haben, billiger und schneller verfügbar. Deshalb die Antwort, wir gehen den besseren Weg.
Dann machen wir doch mal direkt hier weiter. Ich stehe so nah dran. Ihre Frage bitte.
Schönen guten Tag, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Julia Brabant, ich komme aus Erfurt. Und ich möchte Sie fragen, im Blick auf die antidemokratischen Tendenzen, die wir gerade hier in Thüringen wahrnehmen, aber auch weltweit, warum kürzen Sie die Gelder in Ihrer Bundeszentrale für politische Bildung und im Kinder- und Jugendplan im nächsten Jahr laut Haushaltsplan so massiv? Ich weiß, es soll auch andere demokratiebildende Maßnahmen geben, aber braucht es nicht, Demokratiebildung braucht es nicht, den Austausch miteinander, um weltzugewandt zu leben und den antidemokratischen Tendenzen auch entgegenzuwirken, statt zu kürzen?
Danke. Danke für die Frage und noch mehr danke für den Beifall, wenn ich das an alle anderen sagen darf. Das ist ja sehr wichtig, dass wir etwas für Demokratieförderung tun. Wobei ich ganz klar sagen will, das ist nicht die Antwort auf Ihre Frage, die kommt noch, aber das mit der Demokratie klappt, weil wir als Demokratinnen und Demokraten das wichtig finden. Das geschieht nicht, weil es ein Bundesprogramm zur Demokratieförderung gibt, sondern weil wir alle ein persönliches Programm zur Demokratieförderung sind und uns dafür einsetzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir selber über unsere Zukunft und unsere Geschicke bestimmen und in der wir auch miteinander leben können, obwohl wir ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Aber gerade weil wir über die Demokratie unsere Unterschiedlichkeit zu einem gemeinsamen Zukunft in Deutschland bringen können, ist das das Beste, was man überhaupt nur haben kann. Was die Demokratiefördermaßnahmen betrifft, werden wir die auch weiter haben, auf die verschiedensten Weisen. Gleichzeitig müssen wir mit unserem Geld auskommen und das ist dann immer so das Hin und Her. Und dass der Bund das macht, ist richtig, genauso wie dass die Länder und die Kommunen das machen, weil das ja im Wesentlichen Aufgaben sind, die dort vor Ort stattfinden. Aber ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir uns nicht raushalten, obwohl wir nicht zuständig sind. So. Und das, finde ich, ist auch richtig so. Deshalb können Sie sich darauf verlassen, nicht, dass alle Summen immer so sind, wie Sie alle gerne hätten, aber dass es immer viel sein wird und dass es uns wichtig ist.
Dann gucken wir mal hier in die Runde direkt. Gehe ich doch mal hier hin.
Schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Klaus-Dieter Otto. Ich komme aus Erfurt und ich möchte unseren Bundespräsidenten kurz zitieren, der heute eine Ansprache gehalten hat zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents von 1948, damals am Herrn Chiemsee, und hat unter anderem mit aufgeführt, Demokratiefeinde haben in unserem Land momentan starken Zulauf und die Vertrauen in die Regierungspolitik sinkt immer weiter. Und meine Frau und ich, wir sind der Meinung, dass Demokratie wird unterwandert und auch sehr missbraucht. Was wollen Sie dagegen steuern?
Na, die Demokratie, dass die unterwandert wird, das will ich mal nicht hoffen. Aber es gibt schon Gegner der Demokratie, auch im politischen Spektrum. Und da werden wir uns nicht davor drücken können, dass wir dann auch gegenhalten und sagen, dass wir eben die Demokratie und die Freiheit, die wir uns erworben haben, auch verteidigen. Und für mich gehört dazu aber auch, dass wir uns klar werden, worum es da geht. Es geht darum, dass wir sagen, dieses Land hat sehr davon profitiert, dass wir in der Europäischen Union sind. Die deutsche Einheit wäre ohne die EU, ohne die Europäische Union nie zustande gekommen. Denn nach zwei Weltkriegen, die von Deutschland ausgegangen sind, haben sich echt viele gefürchtet, dass wenn wir wieder ein Land werden, dass eine riskante Sache aus Sicht unserer Nachbarn ist, uns wieder zu solcher Stärke und Kraft aufwachsen zu lassen. Haben sie aber gemacht wegen der EU. Und das, glaube ich, dürfen wir nie vergessen, dass es diesen Zusammenhang auch gibt und dass der uns sehr geholfen hat. Und der große Wohlstand, den unser Land hat, hat auch sehr damit zu tun, dass wir uns nicht auf den Export und auf die Produktion für 84 Millionen Leute, die in Deutschland leben, beschränken müssen, sondern dass wir die ganze EU mit ihren weit über 400 Millionen Einwohnern haben und dann noch aus dieser Basis weltweit mit unseren mittelständischen Betrieben konkurrieren können. Ich war heute gerade bei einem Betrieb hier, der sich mit Gummi beschäftigt. Der hat Kunden in aller Welt. Und zwar immer schon, muss man dazu sagen. Und deshalb gehört das schon dazu, dass wir diese Offenheit und auch als Stärke für uns gewinnen. Und zur Freiheit und Demokratie gehört, dass wir einander beschützen, dass wir dafür sorgen, dass niemand wegen seiner Meinung sich fürchten muss und dass man das, was wir politisch miteinander zu diskutieren haben, auch eben politisch-demokratisch miteinander beredet. Was mir wichtig ist, ist, dass wir in einer Zeit, in der viele Dinge viele unsicher werden lassen, sehr schnell immer klar machen, dass wir einen Kurs verfolgen, der uns Sicherheit geben kann und bei dem wir zuversichtlich in die Zukunft gucken können. Wir hatten die Corona-Pandemie. Das war eine große Herausforderung bis in die Lebensverhältnisse. Da haben sich auch viele in jeder Familie gestritten und alles Mögliche hat stattgefunden. Dann dachten wir, sie sind jetzt durch. Da kam der russische Angriff auf die Ukraine. mit vielen Konsequenzen, auch vielen Bürgern und Bürgern und nicht nur den Älteren, die sich große Sorgen machen und Angst haben. Das muss man ja auch dazu sagen, was das wohl bedeutet. Da sind wir jetzt dabei, mit vielen Freunden zusammen die Ukraine zu unterstützen, klug, abgewogen, jeden Schritt sorgfältig bedenken, sodass man darin vertrauen kann, dass wir das richtig machen. Aber wir haben auch die ökonomischen Folgen auspendeln müssen. Alle dachten, der Winter wird kalt. Alle dachten, die Betriebe müssen alle schließen. Das haben wir alles verhindert, weil wir dafür gesorgt haben, dass, obwohl uns 50% unserer Gaslieferung plötzlich fehlten, weil Russland sie eingestellt hat, wir sie aus Westeuropa kriegen, über Norwegen und über neu gebaute norddeutsche Terminals. Und jetzt gucken wir dafür, dass wir nach vorne kommen. Und weil Zuversicht wichtig ist, ein Stichwort. Gerade entscheidet sich, dass die Halbleiterindustrie, die nicht so richtig Fuß gefasst hat, jedenfalls nicht im großen Maßstab, in Europa überwiegend in Deutschland stattfindet. In Magdeburg. Die größte Direktinvestition in der Geschichte Europas aus dem Ausland. Die größte in der Geschichte. In Dresden sehr, sehr viel. Da sind mehrere Entscheidungen. Jetzt eine neue von TSMC und Verbündeten aus Deutschland. Infineon hat in Dresden gebaut. Global Foundries hat ausgebaut. Bosch macht da. Da sind unglaublich viele Arbeitsplätze mit verbunden. Im Saarland gibt es eine Fabrik, die neu gebaut wird von Wolfspeed. Und das alles findet statt und ist vielleicht ein Grund zu sagen, ich glaube, die Tatsache, dass wir gute Kraft haben, tolle Ingenieurinnen und Ingenieure, gute Unternehmen und viele tolle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird schon dazu beitragen, dass wir zuversichtlich bleiben können. Und das ist dann das Zweite neben der Verteidigung der Demokratie, was man braucht, damit die Welt zusammenhält hier in Deutschland.
Okay. Machen wir direkt mal hier drüben weiter. Paul, wenn du mal bitte bei der Dame, genau mit dem gemusterten Kleid.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Doris Oswald. Ich komme aus Erfurt. Lieber Bundeskanzler, ich habe eigentlich 24 Fragen in der Tasche.
Tja,
ich würde Ihnen
nehmen Sie
gerne,
eine.
Genau, ich würde gerne eine stellen. Das war mein Plan. Und die anderen 23 würde ich Ihnen gerne mitgeben, dass Sie sie vielleicht beantworten können. Meine Frage ist, Herr Bundeskanzler, Sie und Ihre Minister haben ein Eid abgelegt. Ich denke, Sie kennen den Eid, ich muss ihn nicht vorlesen, dass Sie alles zum Wohle des deutschen Volkes und so weiter tun würden. Durch die Politik der Regierung entsteht der Eindruck, dass dieser Eid vergessen wurde. Herr Lauterbach scheint der Pharmaindustrie zu dienen. Frau Baerbock erklärt den Russen den Krieg, was nicht im Sinne der deutschen Bürger ist. Und Herr Habeck hat es geschafft, dass das Land ein Negativwachstum aufweist. Das geht aus den Berechnungen des Kieler IWF-Institutes vor. Oder heraus. Was tun Sie, dass Ihre Regierungsverantwortung gegenüber dem Volk gerecht werden wieder wird?
Schönen Dank für die Frage. Und wenn ich die jetzt richtig sehe, könnte ich die ganze übrige Veranstaltung, alle Sachen, die da so angesprochen sind, beantworten. Das haben Sie geschickt da alles reingemogelt. Deshalb will ich ein paar Antworten geben, aber nicht alles, was man dazu sagen könnte, sagen. Also das Erste ist, Herr Lauterbach dient nicht der Pharmaindustrie. Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen. Ich kriege ständig Beschwerdebriefe von der Pharmaindustrie, dass er Ihnen ein paar Gewinnmöglichkeiten weggenommen hat. Und für die Leute, die sich damit auskennen, kann man sagen, das Stichwort lautet Amnok. Das ist eine Form, wie die Preise festgesetzt werden im Gesundheitswesen. Jedes Mal, wenn ich mit einem Chemie- und Pharma-Chef spreche, kommt er auf dieses Thema zu sprechen. Also stimmt gar nicht. Und Frau Baerbock hat auch Russland nicht den Krieg erklärt, keinesfalls, sondern Deutschland macht eine sehr verantwortungsvolle Politik. Russland hat die Ukraine angegriffen und zwar aus einem ganz tiefen imperialistischen Motiv. Die wollen einfach einen Teil von dem Land für sich. So was, wie wir das im 17., 18. und 19. Jahrhundert hatten. Und das muss man auch gar nicht rumrätseln. Das hat Herr Putin alles öffentlich gesagt und aufgeschrieben in Aufsätzen und hat das nach Kriegsbeginn in einer Rede ausführlich auch nochmal erläutert. Er findet eigentlich die Ukraine und auch Belarus, und deshalb fürchtet sich sogar sein Verbündeter Herr Lukaschenko vor ihm, gehören eigentlich zu Russland und er will sie haben. Und zwar mit einer Idee, die, wenn alle das hätten, die Welt in Brand setzen würde. Denn tatsächlich ist es doch so, dass die Grenzen, die wir in Europa heute haben, Grenzen sind, die sind jetzt so gekommen. Aber wer sich mal so ein bisschen die Atlanten 50, 100, 200, 300 Jahre rückwärts anguckt, der wird von vielen Ländern finden, dass sie gute Gründe haben zu sagen, ein Teil des Nachbarterritoriums wäre eigentlich ihrs. Und wenn das alle machen würden, dann wäre hier ein Brand, den wir nicht mehr gelöscht kriegten. Und das ist das Gefährliche an dem russischen Angriffskrieg, dass nachdem wir dachten, wir sind uns zwar über viele Dinge nicht einig und ganz unterschiedlich, aber dass Grenzen nicht mehr mit Gewalt verschoben werden, das ist ein Konsens, den wir haben. Und den hat er in Frage gestellt. Trotzdem, wir achten immer darauf, dass wir bei all den Entscheidungen, die wir treffen, verhindern, dass es zu einer Eskalation des Krieges, zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt, sondern das ist ein Krieg, bleibt zwischen Russland, das die Ukraine angegriffen hat, und der Ukraine, die sich verteidigt, aber dabei bei uns, von uns unterstützt wird. Und was die Wirtschaft betrifft, habe ich ja eben schon gesagt, da stimmt ja manches nicht zusammen. Der Wirtschaftsminister hat gerade gesagt, er hat an Anfragen, wo er ein bisschen helfen soll, für Investitionen in Deutschland gebündelt 80 Milliarden Euro Investitionen. Ganz schön viel. Ich habe gerade über die vielen Investitionen in die Halbleiterindustrie in Deutschland, gerade im Osten Deutschlands, gesprochen. Überall werden Batteriefabriken gebaut, hier auch in Thüringen wird die, die schon da ist, sogar auch noch erweitert. ThyssenKrupp, viele andere Stahlunternehmen, Salzgitter, demnächst auch ArcelorMittal mit den Standorten auch im Osten Deutschlands, wollen alle investieren in die Art und Weise, wie man Stahl produzieren kann, ohne dass man Kohle dafür einsetzen muss, damit wir auch weiter Stahl haben, aber CO2-neutral. Alles das findet statt. Aber was jetzt einige quasi schlecht machen, ist das, was uns stark gemacht hat. Und das will ich nochmal sagen. Deutschland ist eine Exportnation. Und als Exportnation können wir natürlich nicht verhindern, dass mal die Wirtschaft anderswo schwächelt und die nicht so viel bei uns kaufen. Der Maschinenbau, auf den wir in Deutschland so stolz sind, exportiert 80% seiner Maschinen in alle Welt. Und zwar immer schon. Und es gibt kein Konjunkturprogramm, das wir machen können, um dafür zu sorgen, dass in China oder in Vietnam oder in Indonesien jetzt die Maschinen gekauft werden, außer dass wir sicherstellen, dass sie weiter erste Klasse sind, dass die Ingenieure und Ingenieure das gut machen, dass unsere Unis gute Leute ausbilden, dass wir gute Berufsausbildung haben und dass alle mit dem Herz dabei sind und auch die Maschinen, die in 30 Jahren gebraucht werden, vielfach aus Deutschland kommen. Und daran aber arbeiten wir.
Machen direkt weiter. Hier vorne. Einmal. Paul?
Die kriegen Sie. Machen wir nachher. Aber unbestimmt. Kriegen Sie.
Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Franziska Hildebrand und ich bin Bürgermeisterin von einer kleinen Gemeinde hier in der Nähe Klettbach im Weimarer Land. In der Kommunalpolitik sind wir ganz, ganz nah an den Menschen dran. Wir kriegen alles sofort gespiegelt. Und wir kriegen nicht nur das gespiegelt, was wir bei uns vor Ort machen, sondern halt eben das, was auch auf Bundesebene passiert. Und in letzter Zeit, und das wird immer stärker, ist einfach die Rückmeldung, dass sich die Menschen nicht mehr mitgenommen fühlen. Diese Entscheidungen, die viel auf Bundesebene getroffen werden, ich sage nur, wir hatten jetzt schon Atomausstieg, Verbrennermotor, Heizungsgesetz etc., das sind alle Sachen, wo sich die Menschen nicht mehr mitgenommen fühlen. Das ist eine große Schwierigkeit, die ich bei uns sehe, und ich denke, dass die Menschen verlieren immer mehr dieses Vertrauen in die Politik. Die Entscheidungen, die auf Bundesebene getroffen werden, die funktionieren vielleicht in Berlin und in München, vielleicht auch in Erfurt und in Jena, aber gerade hier in Thüringen, im ländlichen Raum, haben wir ganz andere Herausforderungen, die wir lösen müssen. Was wollen Sie tun, damit dieses Vertrauen in die Politik und auch in die Bundespolitik wieder da ist?
Wir leben in Zeiten großer Umbrüche und Umbrüche machen immer Sorgen und Angst. Dafür habe ich auch großes Verständnis, alles andere wäre auch ungewöhnlich. Und ich habe auch schon früher immer, wenn so Leute an sagen, alle wollen doch, dass sich ständig was ändert, die meisten finden alle Änderungen, ständig Modernisierung super, gesagt, mach mal eine Umfrage, wenn die Leute wählen können, alles bleibt, wie es ist, oder es kommt anders, würde es immer eine Mehrheit geben, lass es bleiben, wie es ist. Allerdings ist das ein schlechter Rat, den man sich selbst meistens dann doch nicht gibt und wir uns als Land auch nicht geben dürfen. Deshalb mal zu den Dingen, die Sie angesprochen haben, das ist ja auch gut so. Die amerikanische Automobilindustrie setzt auf Elektroautos. Die japanische Automobilindustrie setzt auf Elektroautos. Die koreanische Automobilindustrie setzt auf Elektroautos. Die chinesische Automobilindustrie setzt auf Elektroautos. Und wir haben Verbrenner und machen auch sehr, sehr gute, finde ich übrigens mittlerweile, Elektroautos. Wenn man jetzt so tut, als ob das der komische Einfall von irgendwem in Berlin ist, dass wir jetzt auch Elektroautos haben müssen, kann ich nur sagen, wenn wir diesem Rat folgen würden in Deutschland, wenn Daimler, Volkswagen, BMW, Ford, Tesla, Brandenburg, riesige Fabrik gebaut, das auch alle glauben würden, dann würden wir wahrscheinlich demnächst große Armut haben und unsere Automobilindustrie würde den Bach abgehen. Und deshalb investieren die alle hunderte Milliarden in den Ausbau ihrer Fähigkeiten, solche Fahrzeuge zu bauen, von denen wir uns als Bürgerinnen und Bürger wünschen, dass sie nicht nur diese Antriebsdynamik haben und leiser sind als das, was wir kennen, sondern dass sie irgendwann auch nicht mehr kosten als das, was wir von den Verbrennern kennen. Und natürlich, dass es eine gute Ladeinfrastruktur gibt, sodass man überall in Deutschland das auch machen kann. Und das muss jetzt unsere Aufgabe sein. Aber es kann ja bis 2035 jeder noch einen Verbrenner kaufen und danach auch noch, nur neu hergestellt werden sie bei uns dann nicht mehr. Das ist so quasi die Wirkung, außer ein paar, die mit E-Fuels fahren wollen. Das werden wir mal sehen, ob das viele sind. Aber die halten dann ja auch noch 20 Jahre. Also der Übergang ist schon ganz schön lang. Und in der Zeit aber zeigen wir, was wir können, nämlich, dass wir genauso gut mit unseren Unternehmen das machen können. Mal ein Satz, ich war in Köln. Da hat die Firma Ford, also ich nehme jetzt bewusst kein deutsches Automobilunternehmen, seit Ewigkeiten schon, ich glaube seit den 20er Jahren, Automobile gebaut. Größtes Werk in Europa, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kann falsch sein, aber ich habe es so im Kopf. Die haben da immer bisher ein Auto gebaut und ich war jetzt dabei, als diese Produktion stillgelegt wurde und demnächst ein elektrischer Ford, übrigens auf einer Basis von Volkswagen, also die Plattform, gebaut wird und das ganze Werk wird dieses Fahrzeug jetzt bauen, weil die sagen, das ist das Beste. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Kopf haben müssen. Das ist jetzt nicht so eine Idee von irgendwem, sondern das ist das, was eine gute Zukunft hat. Und natürlich braucht es gute Übergangszeit, eine gute Infrastruktur und es muss bezahlbar sein. Da sind wir uns völlig einig. Das gilt auch für die Industrie. Wenn wir glauben, dass es für uns genug Kohle, Gas und Öl gibt, wie uns einige einreden, dann werden wir uns gekniffen haben. Ich meine, was wir gegenwärtig sehen, das macht ja einigen sogar Angst, weil die Welt dadurch besser, aber auch für uns nicht immer einfacher wird. Milliarden Menschen steigen auf in Wohlstand, wie wir ihn haben. In Asien, in Afrika, im Süden Amerikas. Das war früher nicht so. Da waren wir ganz alleine und haben über diese Länder und deren wirtschaftliche Lage uns besorgte Gedanken gemacht. Aber da gibt es jetzt Fabriken, da wird Stahl hergestellt und Chemie gemacht, da gibt es Automobilfabriken, da werden Lokomotiven gebaut, da werden Häuser errichtet und Universitäten und Schienen errichtet und Autobahnen. Und Milliarden Menschen werden einen Wohlstand haben wollen, der so ähnlich ist wie der, den wir hätten haben. Und man stelle sich mal eine Sekunde vor, irgendwo in den nächsten 20, 30, 40 Jahren haben fast alle Menschen auf der Welt, und das werden um die Mitte des Jahrhunderts 10 Milliarden sein, so einen Wohlstand, wie wir ihn 1950 hatten. Der Kampf ums Öl, der Kampf ums Gas, der Kampf um die Kohle, wenn wir nur das machen würden, der wäre irre. Die Preise wären sehr, sehr hoch. Und wenn dann alle so viel emittieren würden, wie wir in den letzten 200 Jahren, dann kriegten wir das mit dem Atmen auch nicht mehr so richtig hin. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir jetzt auf Technologien setzen, die dazu führen, dass unser Wohlstand in Zukunft größer ist als heute und dass wir gleichzeitig dazu beitragen können, dass das Klima und die Umwelt geschützt werden, sodass wir auch gut da leben können. Denn ich bin für Wachstum, um es ganz klar zu sagen. Aber ich finde, Wachstum muss nicht so sein, dass man gewissermaßen dann schlechter lebt. Und das, finde ich, ist das, was wir jetzt hinkriegen müssen. Für uns in Deutschland übrigens eine gute Chance. Denn wenn wir es sind, die die Technologien können, dann können wir sie auch verkaufen. Und Wasserstoffelektrolyse können wir schon seit 100 Jahren. Jetzt müssen wir das nur so skalieren, dass es billig und im großen Maßstab geht. Und das Gleiche gilt für die Windkraftanlagen, die in Deutschland gebaut werden. Die sind Weltspitze. Und nun gibt es mittlerweile sogar Unternehmen in Europa, die sagen, wir können, und in Deutschland Forschung, die können viel bessere Solarpaneele bauen, als sie in China gebaut werden. Also unsere Chancen sind schon ganz schön gut. Aber es ist eine Zeit des Umbruchs. Und da wundere ich mich nicht, wenn Leute Fragen haben und sich nicht alle sicher sind, dass der Weg richtig ist. Aber ich bin dafür, dass wir auf das setzen, was wir in Deutschland immer gut konnten, unsere Ingenieurinnen und Ingenieure, unsere Wissenschaftler und Wissenschaftler, unsere Unternehmerinnen und Unternehmer und die unglaublich vielen guten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland.
Ist Ihre Frage damit beantwortet? Es ging ja um Zurückgewinnung von Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.
Ich persönlich bin so ein Stück weit eher der Meinung, dass sich gute Ideen durchsetzen, wenn sie gute Ideen sind und nicht aufgrund von Verboten von anderen Ideen.
Ja, Verbote bin ich auch nicht für und deshalb machen wir es ja auch ohne Verbote, überwiegend.
So. Wir springen mal da hinten hin, der Mann im weißen Hemd, Paul.
Guten Abend, Herr Bundeskanzler, mein Name ist Stefan Balzu und ich komme aus einem der schönsten Landkreise hier in Thüringen, nämlich dem Eichsfeld. Meine Frage, Sie hatten gesagt, dass der Wohlstand in Deutschland sehr hoch ist, was sicherlich auch stimmt. Meine Frage geht in die Rente. Warum unsere Rentner, die ja wirklich auch sprichwörtlich gesagt ihr Brot gegeben haben in vielen Jahren Arbeit, wird am Ende ihre Rente besteuert. Warum ist das in Deutschland so? Wollen Sie da was ändern, dass die Renten irgendwann auch mal ja, auf einem Niveau sind, wo die Rentner auch sagen, da kann ich von leben? Wie viele Rentner gibt es bei uns in Deutschland, die von ihrer Rente noch nicht einmal leben können?
Mit Ihnen und mit allen, die Beifall geklatscht haben, bin ich der Meinung, das ist schon ganz schön gut, dass wir die gesetzliche Rentenversicherung haben. Das ist eine gute Tradition in Deutschland. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass sie eine gute Zukunft hat. Und das hat sie auch. Da bin ich nämlich anderer Meinung als die Skeptiker, die uns immer mal wieder in den Leitartikeln verschiedener Zeitungen mitteilen, alles geht schief. Das sind die gleichen Skeptiker, die uns das auch schon Ende der 90er Jahre mitgeteilt haben. Und man kann im Hinblick auf diese Fachleute sagen, sie haben sich alle verrechnet. Sie haben sich alle verrechnet. Nach der Meinung der Fachleute Ende der 90er Jahre würden wir jetzt Beiträge zahlen, die über 25% bis 30% Rentenbeitrag sind. Wir sind bei 20, drunter noch im Augenblick. Wir haben Vorhersagen gehabt, dass alles nicht mehr finanzierbar ist, weil wir weniger Arbeitnehmer haben werden. Tatsächlich haben wir 6 Millionen mehr. Wir haben die höchste Zahl von Erwerbstätigen in der Geschichte der Bundesrepublik, nicht nur in der Geschichte Deutschlands, 45 Millionen. Wir haben die größte Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter, 34 Millionen jemals. Und deshalb geht es auch mit der Rente besser, als alle vorher gerechnet haben, weil so viele Leute arbeiten und Beiträge zahlen. Aufgabe, das für die Zukunft zu sichern. Und damit das mit dem Rentenniveau klappt, haben wir jetzt viele Entscheidungen getroffen. Eine, dass wir jetzt erstmal bis 25 gesichert haben, das Rentenniveau wird stabilisiert. Die zweite habe ich mit meinen Partnern vereinbart. Wir werden das verlängern, und zwar auf sehr, sehr lange Zeit, damit sich alle darauf verlassen können, dass das Rentenniveau stabil bleibt und nicht sinkt. Drittens, wir haben dafür gesorgt, dass diejenigen, die viel gearbeitet und wenig verdient haben, eine bessere Rente kriegen mit der Grundrente, die jetzt Stück für Stück vielen zugute gekommen ist. Viertens, glaube ich, weiß nicht, wo ich gerade bei der Zählung bin, aber wir haben auch entschieden, dass wer eine Erwerbsminderungsrente kriegt, weil er oder sie es nicht durchgehalten hat, bis zum Renteneintritt zu arbeiten, weil man krank war oder irgendwie sonst eine Beeinträchtigung hat, die das nicht möglich macht, besser gestellt werden, indem wir so tun, als hätte man bis zum Renteneintritt mehr oder weniger gearbeitet, für die, die neu reingehen. Und im letzten Jahr, leider völlig unberichtet von irgendwem oder höchstens hinten auf Seite 14 irgendeiner Zeitung, haben wir für alle Erwerbsminderungsrentner nachträglich die Renten angehoben. Also lauter Entscheidungen, die dazu beitragen, dass es besser läuft, als es ohne all diese Maßnahmen wären. Und die sind ja alle ziemlich teuer. Denn alles zusammen zahlen wir im Augenblick 120 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in die Rentenversicherung ein, damit das stabil bleibt. Übrigens gibt es von mir auch noch eine klare Ansage. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es jetzt nicht mehr nötig haben, das Renteneintrittsalter immer weiter anzuheben. Wer jetzt mit 17 die Schule verlässt, hat 5 Jahrzehnte Arbeit vor sich. Ich finde, das ist genug. Wenn dann jemand findet, ich will auch länger, super. Aber nicht, weil er muss, sondern weil er oder sie kann. Ach so, die Besteuerung, Entschuldigung.
Ja.
Nicht, dass ich das vergesse. Ja, die Frage habe ich schon oft beantwortet. Ich habe leider nur irritierte Blicke geerntet und ich werde das jetzt wieder tun. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Entscheidung getroffen, an der wir nicht vorbeikommen. Und zwar hat ein Beamter geklagt. Und der Beamte hat gesagt, ist doch fies, dass ich als Beamter auf meine Pension Steuern zahlen muss und die Sozialversicherungsrentner nicht. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht leider zu unserer vollständigen Überraschung gesagt, er hätte recht. Natürlich hat er gedacht, er müsste jetzt keine Steuern mehr zahlen, aber das geht ja nicht. Und deshalb ist es jetzt so, dass wir in einem ganz langen Prozess, den wir übrigens jetzt nochmal verlängern, einen Umstieg machen, der bedeutet, dass seit Anfang dieses Jahres, das haben wir vorgezogen, alle Beiträge, die man zur Rentenversicherung zahlt, vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden. Das war bisher nicht so und das ist jetzt 100%. Und dann ist es so, dass wir so einen Übergangsprozess haben. Jedes Jahr kommen ein paar dazu, wo man sagt, ein bestimmter höherer Anteil von dem Einkommen ist jetzt gewissermaßen noch besteuert gewesen oder unbesteuert gewesen und deshalb steigt der steuerbare Anteil in der Rente Stück für Stück. Und wir wollen jetzt diesen Zeitraum von 2040, wo das zu Ende geführt wird, auf 2060 verlängern. Und das ist dazu da, damit wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzen können. Wenn Sie mich fragen, ob es das gebraucht hätte, nein, aber ich beachte immer alle mit allem Respekt Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.
Okay, dann springen wir doch mal nach da vorne und nehmen mal die junge Dame mit Sonnenbrille im Karierten direkt vor dir, Annika.
Hallo. Guten Abend, Herr Scholz. Mein Name ist Annika Retter. Ich lebe in Erfurt seit 6 Jahren und engagiere mich ehrenamtlich beim Thüringer Kinderhospizdienst. Den gibt es, denn viele Familien mit lebensverkürzt erkrankten, schwerstbehinderten Kind oder Kindern erfahren sehr wenig Unterstützung im Alltag. Es gibt vereinzelt in Deutschland Kinderhospize. Das sind nicht in erster Linie Orte zum Versterben der Kinder, sondern in erster Linie Orte der Erholung für die gesamte Familie des lebenslimitiert erkrankten Kindes. Meine Frage, weshalb werden Hospize für Erwachsene, die im Wesentlichen für die Begleitung des Lebensendes da sind, gefördert und wieso werden Kinderhospize dagegen gar nicht staatlich finanziell unterstützt, sondern müssen sich zu einem sehr geringen Teil über die Kosten, die Pflege- und Krankenversicherungen erstatten, finanzieren, aber zu einem größeren, sehr hohen Anteil über Spenden finanzieren, wo doch Kinder eigentlich das Wichtigste in unserer Gesellschaft sind, denn Kinder sind die Zukunft.
Zunächst mal will ich Ihnen völlig recht geben, was die Arbeit von Kinderhospizen betrifft. Ich habe sehr viele schon besucht und einige auch konkret begleitet über manche Jahre. Da, wo ich lange gelebt habe, in Hamburg zum Beispiel, gibt es eines, das sehr, sehr engagiert ist, aber ich kenne auch andere. Und das ist etwas ganz, ganz Berührendes zu sehen, wie da mit Engagement gearbeitet wird, aber auch zu sehen, wie das für die Kinder und für die Eltern eine ganz große Stütze ist in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Zeit. Ich bewundere all diejenigen, die da was machen. Ich will Ihnen jetzt ganz verblüfft sagen, dass ich von einer unterschiedlichen Förderung von Kinderhospizen und Erwachsenenhospizen nichts weiß. Aber ich werde mich der Frage zuwenden. Ich bin nicht sicher, ob das so ist, aber auf alle Fälle wäre das etwas, was mich nicht überzeugt. Und insofern danke ich Ihnen für die Frage und ich gehe der Sache nach.
Das finden wir gut. Auf jeden Fall etwas, was Sie mitnehmen können, Herr Bundeskanzler. Und wir kommen mal zu dem Mann hier vorne mit rosa Hemd.
Ja, wir werden jetzt immer Männer mit rosa Hemd und sowas, ne?
Ja, okay, gut. Ich kann damit leben, ne? Ja. Herr Bundeskanzler, mein Name ist Olaf Braun. Ich bin seit vielen Jahren ehrenamtlich beim DRK, aktuell der Landeskatastrophenschutzbeauftragte im Landesverband Thüringen. Mich bewegt gerade das Thema Zivil- und Katastrophenschutz. Die Konzeption zivile Verteidigung sagt ja, dass wir für 1% der Bevölkerung Betreuungs- und Unterkunftsmöglichkeiten vorhalten sollen. Und dazu wurden die mobilen Behandlungsmodule entwickelt. Eins ist mittlerweile als Pilot beim DRK angesiedelt, 9 weitere sollen kommen. Ein Modul kostet 30 Millionen. In diesem Haushalt, in diesem Jahr sind 15 Millionen angesetzt. Im nächsten Jahr, wo das Modul 2 bis 5 kommen soll, sind 6 Millionen angesetzt. Ich mache mir Sorgen um die Finanzierung und um den wirklichen Ausbau dieser wichtigen Angelegenheit. Denn wir haben es im Ahrtal gesehen, wie schnell wir für viele, viele Betroffene, und so ein Modul ist für 5.000 Betroffene autark einsetzbar. Ne? Wir brauchen unter Umständen relativ schnell sowas. Und da ist eben die Frage, wie sieht es zukunftsmäßig mit diesen Modulen aus? Und vielleicht noch hinterhergeschoben, 10 Module für Deutschland, also nicht in jedem Bundesland kommt eins. Das Thüringer Innenministerium hat signalisiert, Thüringen wäre bereit, ein solches Modul am Standort zu halten. Auch die Standortfrage ist auf Bundesebene nicht geklärt. Meine Frage vielleicht noch mit dazu, welche Chancen stehen, dass wir in den nächsten Jahren damit rechnen können?
Schönen Dank für die Frage und auch den Hinweis auf den zivilen Katastrophenschutz und die Notwendigkeit, da vieles vorzubereiten. Ich habe mir das im Ahrtal ja auch genau angesehen. Erstens, wie viele furchtbare Zerstörungen dort angerichtet worden sind und wie viele Menschen ihr Leben verloren haben und alles, was sie besessen haben. Aber natürlich auch, was für einen unglaublichen Einsatz bis an die Grenze es von ganz vielen, die überall aus Deutschland dahin gefahren sind, gegeben hat, damit man Menschenleben und die Situation retten und die Situation meistern kann. Und weil wir ja unsere Fähigkeiten auch anderswo einsetzen, wenn zum Beispiel Erdbeben sind und andere Katastrophen, weiß ich, dass wir ganz gute Ausgangsbedingungen haben, aber dass wir in einer Welt, die unsicherer wird und wo wir auch damit rechnen müssen, dass die Zahl der Umweltkatastrophen zum Beispiel zunimmt, auch bei uns, sicherlich nicht jetzt einfach zuwarten dürfen und sagen, wird schon so reichen wie bisher. Deshalb berichten Sie zu Recht von dem Plan, das auszubauen. Und er wird mal schneller und mal weniger schnell vorangehen. Das wird ein bisschen was mit Haushaltsmitteln zu tun haben. Aber der Bund und die Länder und die Gemeinden haben da eine Aufgabe, das jeweils da, wo ihre Zuständigkeit ist, auch voranzubringen. Und wir bekennen uns auch dazu. Also wir wollen das. Und deshalb sind jetzt auch überall vorbereitet, dass die notwendigen Standortentscheidungen getroffen werden. Manche verstehe ich auch nicht. Da melde ich mich dann als Bundestagsabgeordneter bei der Ministerin und den Ministern, die zuständig sind. Und so wird es Ihnen wahrscheinlich auch gehen. Und dann muss man gucken, dass wir das so Stück für Stück zurechtmändeln, damit das für ganz Deutschland eine gute Struktur gibt.
Wir machen direkt weiter. Hier drüben vielleicht mal Sabrina, hier vorne die junge Dame, die einen langen Zettel hat. Ich bitte aber um eine möglichst kurze Frage, damit wir so viele wie möglich schaffen.
Hallo Herr Scholz, mein Name ist Caroline Körps. Ich bin 37 Jahre alt, habe 2 wundervolle Kinder und bin mit Herz und Seele eine Physiotherapeutin. Ich habe mich vor 1,5 Jahren mit Corona angesteckt, Long-Covid entwickelt und mein Leben hat sich um 180 Grad geändert. Ich kann keine Treppe mehr steigen. Ich bin seitdem nicht wieder auf Arbeit gewesen, kann meine 3-jährige Tochter nicht mehr hochheben, denn der Sohn lernt gerade schwimmen. Ist die kleinste Belastung, bekomme ich Luftnot, Erschöpfung und lege manchmal tagelang im Bett. Es sind in Deutschland bis zu 2 Millionen Leute betroffen an Long-Covid, Post-Vac und ME-CFS. Viele könnten gar nicht heute an so einem Gespräch dran teilnehmen, weil sie im Bett liegen. Ich bin froh, dass ich heute hier sein kann, auch der Zettel, deswegen das Kognitive, das ist auch immer das Problem. Und habe den Betroffenen, die ich auch persönlich kenne, Fragen gestellt, was würdet ihr heute dem Kanzler stellen? Und es waren so viele tolle Fragen und Antworten, Herr Scholz. Warum gibt es noch keine Medikamententherapien? Warum machen die Long-Covid-Ambulanzen zu? Die Menschen liegen im Bett und werden vergessen, weil sie nicht können. Herr Scholz, ich habe so viele tolle Fragen bekommen, auch verzweifelte Fragen. Eigentlich müssten wir zweimal einen Kaffee trinken gehen. Aber meine persönliche Frage, und die muss ich jetzt leider ablesen, wie wollen Sie sicherstellen, dass wir Langzeitkranke angemessene medizinische Versorgung erhalten und gleichzeitig besser sozial abgesichert sind, um unsere finanzielle Belastung zu bewältigen? Dankeschön. Ja.
Ich weiß, es gibt ganz viele, die noch heute unter den Folgen ihrer Covid-Erkrankung leiden. Und auch, das ist ja ein sehr großes Feld, wie das dazu kommt, dass man diese Spätfolgen entwickelt. Und selbstverständlich ist es so, dass wir mit der Forschung nicht so weit sind, dass wir für alle Fälle wirklich wissen könnten, was da die richtige Therapie ist und was man machen kann. Das darf uns aber nicht dazu führen, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen. Ich kenne auch jemanden persönlich, der nur noch im dunklen Raum sein kann und kaum Geräusche verträgt und alles Mögliche. Und das ist ein sehr netter, lebenslustiger junger Mann. Also insofern will ich dazu sagen, das ist schon eine reale Tatsache. Und all denjenigen, die sagen, das gibt's doch gar nicht, denen will ich sagen, doch, das gibt's. Und die simulieren auch nicht, wie einige behaupten, sondern die sind wirklich schwer krank. Und für manche und ziemlich viele davon wissen wir noch nicht, was das Beste ist, um sie von diesen Spätfolgen der Infektion zu therapieren, dass sie wieder fröhlich am Leben teilnehmen können. Deshalb haben wir jetzt zusätzliche Bundesmittel bereitgestellt, um die Forschung zu diesem Thema voranzubringen. Außerdem arbeiten wir sowieso, aber auch mit Wirkung für diesen Bereich daran, dass wir das Forschen in Deutschland im Bereich der pharmazeutischen Industrie und der Therapien leichter machen. Also der Bundesminister Lauterbach will jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass wir alle Daten nutzen können. Wir haben gegenwärtig nicht die Möglichkeit, alle uns digital verfügbaren Daten tatsächlich immer durch Computer laufen zu lassen, ob sie uns irgendwelche Erkenntnisse vermitteln. Das machen wir aber jetzt. Das Gesetz ist jetzt unmittelbar in Vorbereitung. Das wird uns sehr viel helfen, weil wir von anderen wissen, dass das Auswirkungen hat. Und wir brauchen natürlich auch unbürokratische Verfahren, wie man Medikamentenzulassung, Medikamentenforschung betreiben kann. Also mir hat neulich mal jemand gesagt, wenn ich diese Forschungsreihe machen will und so viele Patienten in Deutschland testen will, dann kann es mir passieren, dass ich zig Ethikkommissionen fragen muss und lauter unterschiedlichste Genehmigungen brauche, bis ich da durch bin. Das ist natürlich absurd. Und deshalb habe ich gerade gestern mit dem Bundesminister besprochen, dass wir jetzt ein Gesetz auf den Weg bringen, das diese Dinge neu regelt, damit die Pharmaforschung und auch die universitäre Forschung viel, viel einfacher wird und wir unbürokratischer das machen und nicht 20 Institutionen jeweils eine Genehmigung geben müssen, bevor es losgeht. Und ein paar Sachen sind auch schiefgelaufen, das geht nochmal auf die Daten. Ich habe mal mit einem Medizingerätehersteller gesprochen, einem sehr berühmten, der hat gesagt, das Training unserer Geräte machen wir an den Daten der Krankenhauspatienten in Mexico City, weil sie in Deutschland die Genehmigung dafür nicht kriegten. So, das ändern wir jetzt, also um das mal so zu sagen. Und was die neben den Forschungsmitteln die Post-Covid-Erkrankten betrifft, zeigt sich dort ganz besonders ein Problem, das nicht ganz einfach zu lösen ist, aber über das ich immer schon so viel weiß, dass ich darüber was sagen kann. Wir haben ja sehr viel Sicherheit in unserem Gesundheitssystem. Wir verlassen sich auch alle drauf. Das ist auch sehr gut, dass man eigentlich, wenn man ein Medikament kriegt, ziemlich sicher sein kann, dass es in alle Richtungen getestet und geforscht und überprüft worden ist. Aber wenn ich jetzt 3 Jahre im dunklen Raum sitze und mich nicht mehr richtig bewegen kann, aber es gibt Medikamente, die vielleicht helfen würden, aber erst in 5 Jahren sind alle Tests abgeschlossen, sodass es für mich verfügbar wäre, dann ist das vielleicht etwas, wo wir eine andere Praxis entwickeln müssen. Und Medikamente, die noch nicht sicher und nicht abschließend getestet sind, mit Einwilligung der Patienten verfügbar machen, wenn der Arzt oder die Ärztin und man selbst das möglich findet. Weil das ist ja auch dann für jemanden unangenehm zu hören. Es gibt ein Medikament, da ist jemand als Testperson gewesen, bei dem hat das voll gewirkt, aber ich kriege es nicht. Das ist gerade in Ihrem Bereich ein Thema. Und da müssen wir was machen und da wollen wir auch was machen. Und jetzt könnte ich noch 2 Stunden weiterreden, das lasse ich aber weg. Ich will nur sagen, Sie haben recht, das ist ein großes Thema. Und Sie können sich aber sicher sein, dass wir mit großer, großer Sorgfalt versuchen, im Großen, aber auch im ganz Konkreten, was Post-Covid betrifft, zu helfen.
Da war noch die Frage nach der finanziellen Absicherung Langzeitkranker.
Also man fällt ja selber privat in ein finanzielles Loch. Man hatte sich was aufgebaut, ein Haus gebaut. Und jetzt die Absicherung jetzt nach 1,5 Jahren. Ich wäre gerade ausgesteuert, weil jetzt ins Arbeitslosengeld. Und was kommt danach? Also man hat sich ja das auch nicht ausgesucht.
Ja, also ich finde, da haben Sie ein Thema, das ja an vielen Stellen von Leuten, die langzeiterkrankt sind, sich stellt. Es gibt dafür Lösungen, auch in unserem Sozialversicherungssystem. Aber die sind ziemlich bürokratisch, mühselig und setzen viele Kenntnisse über das System voraus. Ein bisschen kenne ich mich aus, weil ich mal Arbeitsrecht und Sozialrecht gemacht habe, bevor ich Berufspolitiker wurde, 13 Jahre lang. Also da habe ich eine Ahnung von. Aber ich will gerne sagen, das verdient eine genaue Betrachtung. Wenn Sie mir im Anschluss vielleicht ganz konkret Ihr Problem schildern können, das dann für mich exemplarisch wäre, wo die Übergangsprobleme bei der Finanzierung sind, das würde ich gern verstehen. Weil theoretisch gibt es für alles eine gesetzlich vorgeschriebene Lösung. Praktisch weiß ich, hakt es oft, sonst hätte ich als Anwalt kein Geld damit verdient, diese Probleme zu lösen. Aber vielleicht können wir das Thema ja einfacher machen, sodass man auch ohne Anwalt klarkommt. Würde ich so als Anwalt sagen. Ja.
Klingt doch fast nach einem kurzen Kaffee-Date hinterher. Ich wechsle mal die Perspektive, weil ich, damit es nicht heißt, ich habe hier hinten niemanden gesehen. Vielleicht die junge Dame mit den Palmen und Blumen auf dem Shirt.
Ja, erstmal vielen Dank für die junge Dame. Also mein Name ist Caroline Hüttner, ich komme hier aus Erfurt und Sie haben vorhin gesagt, dass es Deutschland gut geht. Da gebe ich Ihnen recht, in bestimmt vielen Bereichen, aber es gibt durchaus auch Bereiche, wo es in Deutschland gar nicht so gut aussieht. Nicht umsonst müssen wirklich viele Rentner noch arbeiten, müssen arbeiten, das machen sie nicht immer noch nicht freiwillig. Und es wird doch auch noch sehr lange dauern. Jugendclubs müssen geschlossen werden, weil kein Geld da ist. Jedes Kind soll einen Kindergartenplatz erhalten oder einen Kita-Platz, wie es heißt. Davon sind wir auch noch sehr weit entfernt. In Pflegeeinrichtungen müssen ganze Stationen geschlossen werden, weil einfach kein Geld für Personal da ist, beziehungsweise auch kein Personal da ist. Ich könnte die Reihe jetzt noch fortsetzen. Andererseits stellt sich das für den ganz normalen Bürger so dar, wenn man das Fernsehen einschaltet und dann sieht, wie Frau Baerbock durch die Lande reist und die Millionen anderen Ländern verspricht, wir unterstützen sie, Hunderte von Millionen, medienwirksam dann auch noch durch den Strand läuft, über den Strand barfuß läuft. Und das ist meiner Meinung nach für den Normalbürger, der vielleicht unter diesen Dingen leidet, dass eben nicht genügend Geld für viele andere Bereiche da ist, schwer nachzuvollziehen, warum dann andere Gelder rausgeworfen werden, wo doch Deutschland selber dringend Geld bräuchte. Selbst die Stadt Erfurt braucht dringend Geld. Und ich denke, dass das auch eine Ursache ist, dafür ist, warum es die, ich sage es ungern, die AfD so viele Zuläufe hat. Das ist nicht vermittelbar. Für den, der abends die MDR-Nachrichten schaut oder welche auch immer. Und dort wird das Geld rausgeworfen. Ich zitiere, das höre ich immer in meinem Umfeld. Und andererseits fehlt es in manchen Bereichen an allen Ecken und Enden. Rentnerclubs werden geschlossen und so weiter und so fort.
Ja, schönen Dank. Ich will zunächst mal sagen, dass es natürlich ganz viele Dinge gibt, für die man viel mehr Geld ausgeben könnte. Das weiß ich aus allen Ämtern, die ich schon mal hatte. Also als Senator in Hamburg, als Bürgermeister, als Arbeitsminister in Deutschland, als Finanzminister und jetzt als Bundeskanzler. Ich könnte lange Listen anlegen, was man alles noch ausgeben kann. Das Einzige, was man weiß, wenn man diese Listen liest und sie auch viele wichtige Punkte beinhalten, es wird nie eine Zeit entstehen, in der es nicht eine lange Liste gibt, die man selbst bei der besten Haushaltslage komplett bearbeiten könnte. Und natürlich ist es auch unterschiedlich, was man will oder was man richtig findet. Also zum Beispiel, als ich Hamburger Bürgermeister war, habe ich gesagt, ich finde, alle Schulen müssen top sein. Also haben wir sehr viel Geld da reingesteckt, weil wir ja für die Gebäude zuständig waren und haben dafür gesorgt, dass es genug Schulen gibt und dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube, der kommt jetzt, der Umbau von allen abgeschlossen ist, sodass sie Neubauniveau haben. Ich habe viel Geld in Kitas, gebührenfreie Kitas gesteckt. Ich habe dafür gesorgt, dass es genug Plätze gibt und Ganztagsangebote. Nun ist die Stadt und das Bundesland, das ich regiert habe, auch wirtschaftlich und finanziell ganz gut dabei. Aber trotzdem, bevor ich die Verantwortung hatte, sind andere Entscheidungen getroffen worden. Das war also eine Prioritätenentscheidung, das wichtig zu finden. Und das können wir natürlich in einem Land mit einer Bundestag und Bundesregierung, die für bestimmte Aufgaben zuständig sind, 16 Ländern, ich glaube über 500 Landkreise und kreisfreien Städten, über 11.000 Gemeinden, nicht alles einmal durchregeln, sondern das setzt schon voraus, dass wir vor Ort, da wo wir jeweils zuständig sind, bestimmte Dinge selber wichtig finden. Zum Beispiel fand ich immer wichtig sozialen Wohnungsbau, als in ganz Deutschland gesagt wird, den brauchen wir gar nicht mehr, habe ich viel mehr, als was ich an Bundesmitteln bekommen habe, zusätzlich eingesetzt, um rechtzeitig ein großes Bauprogramm auf den Weg zu bringen, wo das auch eine Rolle spielt. Also müssen wir auch über das, was ist uns wichtig, was machen wir mit dem Geld, was wir haben, diskutieren. Bestimmte Dinge werden schwierig. Und eins muss man ganz offen sagen, wenn wir was für unsere Sicherheit tun wollen, das müssen wir, wenn wir erleben, dass ein sehr großes Nachbarland einfach sein anderes großes Nachbarland überfällt, das größte Land in Europa, Russland, überfällt das zweitgrößte Land in Europa, die Ukraine, dann müssen wir mehr Geld für Verteidigung ausgeben, das werden wir anderswo spüren. Da will ich niemanden den Eindruck erwecken, als ob das folgenlos bleibt, wenn wir das machen. Trotzdem sage ich, eigentlich haben wir nicht in jedem Jahr, nicht überall und an jeder Stelle viele Möglichkeiten. Andererseits weiß ich, es gibt Gemeinden, die pfeifen auf dem letzten Loch, weil die Wirtschaft da nicht so gut läuft, die Steuereinnahmen nicht groß genug sind und das mit dem kommunalen Finanzausgleich das nicht ausgleicht. Und dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass es bestimmte Dinge gibt, wo wir Unterstützung leisten können. Das machen wir auch mit dem Digitalprogramm für Schulen, mit Bauunterstützungsprogrammen, die wir haben, mit verschiedenen anderen Dingen, die eine Rolle spielen, beim Kita-Ausbau, damit man nicht alleine bleibt mit so einer Aufgabe. Und das werden wir auch immer weitermachen müssen und müssen uns richtig darum bemühen, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Was die Entwicklungshilfe betrifft, das müssen wir machen. Ohne das Geld zum Fenster rauszuwerfen. Das müssen wir machen. Aus vielen Gründen. Einmal, weil es unsere Verantwortung ist, die wir empfinden. Dass wir nicht allein sind auf der Welt. Und wenn es Millionen Menschen gibt, die kurz vorm Verhungern stehen, was der Fall ist. Wenn es Millionen Kinder gibt, die nicht wissen, wo sie zur Schule gehen sollen. Und das sind alles viel größere Zahlen, als ich jetzt sage, dann können wir nicht sagen, das ist uns egal. Sondern dann finde ich schon, dass wir da mithelfen müssen, dass die Dinge sich vernünftig entwickeln können. Und deshalb wird es immer ein Teil unserer Aufgabe sein, auch mitverantwortlich zu sein für eine gute Entwicklung anderswo in der Welt. Das muss man mit Augenmaß tun und muss auch immer gucken, ob die Sachen auch wirklich hilfreich sind. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Das wird man auch immer wieder neu diskutieren müssen. Aber dass wir uns vor dieser Aufgabe drücken können, das glaube ich nicht. Und deshalb sollte man nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern versuchen, das möglichst gut zu machen. Aber auch natürlich gucken, wie kann man Prioritäten so richtig setzen, dass da, wo sich hierzulande Bürgerinnen und Bürger bedrängt fühlen und sagen, da fehlt was, was wir eigentlich machen müssten, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ein Thema haben Sie angesprochen, bei der Pflege zum Beispiel, das will ich kurz noch erwähnen. Da fehlt es uns in der Tat an Arbeitskräften. Und da müssen wir was dran ändern, mit Ausbildung, mit Weiterbildung, mit attraktiveren Arbeitsbedingungen. Ich habe mir immer gemerkt, das ist eine schwere Ausbildung, die brauchen da viele Jahre, bis sie den Beruf haben. Und dann wechseln alle im Schnitt nach 7, 8 Jahren. Da läuft was schief. Das müssen wir besser hinkriegen. Denn wenn die nur 12 Jahre blieben oder sogar für bis zur Rente, hätten wir schon weniger Arbeitskräftemangel in diesem Bereich. Also hilft es, für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen, damit das irgendwie funktioniert. Und dann werden wir wohl ein paar Fachkräfte aus anderen Ländern holen müssen, wenn so viele von uns in Rente gehen und nicht genug junge Leute an diese Stelle treten, weil wir nicht so viele Kinder gekriegt haben wie zu der Zeit, als wir beide geboren wurden. So ist das. Da werden wir jetzt was draus machen müssen.
Wir haben noch gut eine halbe Stunde Zeit. Es sind so viele Arme oben und ich frage mich, ob ich die Richtige für den Job bin. Ich war nämlich schon immer schlecht im Entscheiden. Also, aber gut, wir gehen einfach mal an den Tisch, weil wir waren noch gar nicht an dem Tisch. Und ich würde sagen, weil eben zwei Frauen dran waren, aha, der Mann links.
Achso, das bin ich dann.
Ja, das sind Sie, richtig.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Bürgermeister, also ich heiße so.
Das ist verrückt, ja.
Ich war mal einer.
Ich bin's nicht. Also erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, hier reden zu dürfen und auch für Ihren Besuch hier in Erfurt. Ich bin von der Sprache her kein Thüringer, ich bin eingewanderter Schwabe, seit 2013 und 2016 auch hier verheiratet mit einer Thüringerin.
Sehr gute Entscheidung,
das stimmt. Also die Frauen im Osten und im Speziellen in Thüringen, die haben was, muss ich echt sagen. Ich kann ja einen Vergleich machen zwischen West und Ost. Und ich habe da auch eine etwas längere Liste, aber es dreht sich da um einen Punkt, der steht gleich auf der ersten Position im Zusammenhang mit meiner Frau. Die ist 5 Jahre älter wie ich. Wir haben eine Umdrehung von diesem typischen Erscheinungsbild Mann älter wie Frau. Jetzt ist die seit 2020 in Rente. Die hat ihre 45 Jahre voll und kriegt jetzt ihre Rente. Das ist, würde ich sagen, vernünftig. Ist aber nicht genug. Sie hat dann zu einem Zeitpunkt, wo dann die Politikergilde in Berlin, ich drücke es mal einfach so ein bisschen uncharmant aus, es geduldet hat, dass zum Beispiel in Wutachfahrenroda bei einem Hersteller von elektronischen Geräten, die man als Kartenlesegerät nimmt, im Laden oder sowas, in dem Fall ist es Ingenio, 5,40 Euro verdient hat in der Stunde. In der Nachtschicht mit Zulage, was dazugehört. Da hat sie dann Rentenpunkte verdient, zwischen 0,3 und 0,85 im Jahr. Ich habe mich da also sehr intensiv damit beschäftigt und auch mit diesem Berater von der Rentenkasse sehr lange telefoniert. So, da hat sie da, das heißt dann offiziell Zuschuss zur Grundrente, weil sie das über eine gewisse Zeit lang gemacht hat. Jetzt hat diese Politikerkaste es erstmal geduldet, dass man 5,40 Euro bezahlt hat in der Nachtschicht mit allen möglichen Zuschlägen. Jetzt ist die Frau verheiratet mit einem Kerle, der bei einem Anlagenbauer in Langensalza ist. Ja, bevor Sie sich Gummi anschauen, schauen Sie sich unsere Wärmepumpen an. Die gehen bis 240 Grad, da kann man viel mehr machen.
Und, gucken wir auch diese Wärmepumpe an. Vor allem, wenn jemand mal was Nettes sagt und meint, Wärmepumpe.
Wir haben Wärmepumpen für unsere Industriekunden, aber die kann man bestimmt auch adaptieren für Haushaltsheizung. Da können Sie sich eine alte Radiatorenheizung nehmen. Ja, 240 Grad, da machen wir Dampf. So. Jetzt kriegt die Frau Rente. Ich bin noch voll berufstätig und wir werden zusammen vom Finanzamt in Eisenach veranlagt. Und die Meldung geht an die Rentenkasse. Und da ist so eine Grenze drin, das hat nichts mit der Hinzuverdienstgrenze zu tun, sondern mit der gemeinsamen Veranlagung. Und da gibt es dann auf diesem 15-seitigen Rentenbescheid von meiner Frau eine Position, wo drin steht: Kürzung des Zuschlags der Rente für langjährig Versicherte. Das Ding wird rausgekürzt, das sind 156 Euro im Monat. Und da hat mir der junge Mann gesagt, ja, Ihre Frau wird zusammen mit Ihnen veranlagt und zwar zu 100%, nicht die Hälfte des gesamten gemeinsamen veranlagten Einkommens, sondern sie kriegt alles in die Berechnung rein und ab 1900 Euro im Monat geht es los, dass dieser Beitrag zusammengekürzt wird und bei 2500 Euro im Monat wird er komplett gekürzt. Ist sehr komplex, Rente. Ich habe einen gewissen Intelligenzquotienten und ich habe lang gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und jetzt ist es so, jetzt hat sie diesen Zuschlag bekommen, jetzt hat sie 2016 diesen Kerl hier verheiratet und jetzt kriegt sie es wieder von der Politikergilde, weil die Herren Beamten das so geschrieben haben und eigentlich von der gesetzlichen Rente nichts haben, was die Modifikation angeht, kriegt es jetzt wieder abgezogen. So. Da müsste man sich doch eigentlich, wenn man dafür indirekt verantwortlich ist, für schämen, oder? Der Punkt ist noch eins, Herr Scholz. Das Thema ist nämlich mit dieser Rentenversicherung, mit der Steuer, die da kommt, das wird ja immer mehr. Ich gehe 29 in Rente und ich muss dann mehr steuerlichen Anteil bezahlen. Wenn man jetzt zu zweit ist und bekommt Rente, dann hat man in der Zusammenveranlagung, je später man in Rente kommt, umso mehr höheren Anteil. Und irgendwann mal hat so ein verheiratetes Pärchen 1900 Euro zu versteuerndes Einkommen im Monat. Und dann geht es los, ab 1900 Euro, dass dann dieser Zuschlag für langjährig Versicherte oder der Zuschlag für die Grundrente gekürzt wird, weil man früher, wo es noch keinen Mindestlohn gegeben hat, einfach mit 5,40 Euro in Thüringen abgespeist worden ist. Thüringen hat den Ruf und es ist auch ein Niedriglohnland zu sein. So,
schönen Dank für die Frage. Wollen Sie noch was sagen? Ich habe nur nach hinten gehört, dass
das Thema, jetzt, das Thema ist ja, das Thema ist ja für die weiterkommenden Rentner ein Thema, weil diese 1900 Euro, wenn Sie dann für die in Rente sind, reinschauen, das ist der Rentenpunkt, den Sie haben, diese 37 Euro, die werden mit 47, Faktor 47 multipliziert und dann kommen diese 1900 Euro raus in der Zusammenveranlagung.
Okay, aber grundsätzlich hat der Bundeskanzler, glaube ich, verstanden, worum es geht.
Es geht darum, dass meine Frau von der Politikergilde in Berlin diesen Zuschlag bekommen hat und nur weil sie privat Glück gehabt hat, mit mir verheiratet zu sein,
die einen schafft sagen so, bei einem die anderen Anlagenbauer, sagen so, aber
ja, dann kriegt
lassen Sie mal den abgenommen. Bundeskanzler was dazu sagen, ja. Herr Bürgermeister.
So, schönen Dank. Also ich habe versucht zu folgen und ich glaube, dass ich einigermaßen mitgekommen bin. Deshalb will ich zu mehreren Punkten kurz was sagen, damit noch viele drankommen. Erstens, ich stimme Ihnen zu, dass es Löhne von 5,40 gegeben hat, war nicht in Ordnung, sondern um es mit klaren Worten zu sagen, eine Schweinerei. Und deshalb habe ich mich so sehr für den Mindestlohn eingesetzt. Und wenn Sie sich erinnern, am Anfang unseres Gesprächs hier war die erste Frage zum Mindestlohn, aber aus der Perspektive, ob er nicht vielleicht zu hoch ist. Also ich finde, dass wir einen Mindestlohn eingeführt haben, ist richtig und er ist auch nicht zu hoch, sondern er ist gemessen an dem, was man gerne verdienen würde, sogar, da wird man ja nicht von reich, sondern das ist ganz was anderes, wenn ich das dazu sagen darf, von 12 Euro Mindestlohn bei 40-Stunden-Woche, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind 2080 Euro brutto. Das ist für eine 40-Stunden-Woche, das kommt dann dabei raus. Also Reichtum ist was anderes. Und deshalb ist das natürlich gut, dass wir das gemacht haben, das hilft aber natürlich nicht rückwärts. Und deshalb haben wir das gemacht, was Sie angesprochen haben, nämlich eine Grundrente eingeführt. Das heißt, dass jemand eine Rente kriegt, für die er keinen Beitrag gezahlt hat, weil wir sagen, war aber lange erwerbstätig und deshalb ist das irgendwie nicht gut mit der Rente. Das ist technisch gar nicht so einfach, weil wir natürlich von niemandem wissen, hat er oder sie wenig verdient, weil man 3 Stunden die Woche gearbeitet hat, oder wenig verdient, weil man pro Stunde wenig Geld gekriegt hat. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Lebenssachverhalte. Aber die sehen bei der Rentenversicherung komplett identisch aus. Da steht nämlich immer die gleiche Summe. Und deshalb haben wir überlegt, wie machen wir das? Und haben darüber übrigens 3 Jahre in der letzten Koalition verhandelt. 2, 2,5 waren es, glaube ich. Ich habe da Nächte mit zugebracht. Es wird ja jetzt immer erzählt, es sei jetzt ist neu, dass Koalitionsverhandlungen nachts stattfinden. Also ich hatte schon viele schlaflose Nächte, auch früher. Und das war eins dieser Themen, die wir über ganz lange Zeit und dann auch über mehrere Nächte immer wieder neu verhandelt haben, mit ganz vielen Kompromissen, das will ich dazu sagen. Aber wo es mir und meinen sozialdemokratischen Freunden ganz wichtig war, dass wir das überhaupt hinkriegen. Eine Aufstockung einer geringen Rente bei langer Erwerbstätigkeit. Das ist ja letztendlich die Idee dahinter. Aber das ist dann etwas, was natürlich einkommensabhängig ist. Weil es gibt viele Fälle. Es gibt auch Leute, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie mich, obwohl es nicht ganz stimmt, die haben auch mal Rentenversicherungsbeiträge gezahlt, aber sehr viel, weil ich immer sehr viel verdient habe und auch freiwillig. Und ich bin auch nachversichert worden. Also all solche Sachen sind passiert. Aber durch die Tatsache, dass ich jetzt seit 1998 Berufspolitiker bin, wird der größte Teil meiner Altersversorgung aus diesen Ansprüchen entstehen, die ich gewonnen habe als Abgeordneter, als Hamburger Bürgermeister, als Minister und als Bundeskanzler. Aber wenn man nur meinen Rentenbescheid anguckt, dann ist der zwar nicht schlecht, aber natürlich nur, wie wenn jemand, ich weiß nicht, was das so alles zusammen ist, 15, 16 Jahre im Ergebnis Sozialversicherungsbeiträge gezahlt hat und dann den Höchstbeitrag. Sieht dann nicht so doll aus, trotzdem habe ich ganz viel Geld im Alter. Und wenn das jetzt noch ein bisschen weniger wäre, als was ich jetzt hätte, dann würde ich irgendwann vielleicht eine Aufstockungsleistung kriegen, weil man nur meinen Rentenbescheid anguckt und sagt, ist aber eine geringe Rente, obwohl ich ein Vielfaches an Altersversorgung habe, aus dem, was ich aus den anderen Ansprüchen habe. Und da gibt es noch andere. Auch viele Beamte in Deutschland haben mal eine Zeit lang Sozialversicherungsbeiträge gezahlt. Die stehen dann in der Statistik mit 300 Euro Rente. Aber die sind natürlich nicht arm, weil ja ihre eigentliche Alterseinkunft die ist, die sie aus der Pension haben. Und deshalb war das für uns so schwer, wie finden wir ein System, das hinzukriegen. Und darum gibt es eine Einkommensgegenrechnung. Die führt natürlich dazu, ohne dass ich jetzt Ihre Berechnung nachvollziehen kann, dass wenn da in einer Familie zwei Einkommen sind, eine Einkommensgegenrechnung stattfinden kann. Und wenn das Einkommen ganz ordentlich ist, wie es zu sein scheint, dann ist das so, dass das natürlich Auswirkungen für diese Aufstockung der Rente, weil man zu wenig Rente hat, haben muss. So, gefällt Ihnen wahrscheinlich jetzt nicht, aber ich wollte Ihnen erklären, wie es dazu gekommen ist und dass das trotz der Tatsache, dass ich mir manches noch hätte schöner vorstellen können, das Ergebnis der Beratung damals war und dass da viele Leute sich viele Gedanken gemacht haben, wie kriegt man es eigentlich hin. Zur Besteuerung habe ich vorhin schon alles gesagt, hätten wir nicht haben müssen, aber wir müssen das Bundesverfassungsgericht beachten.
Wir würden versuchen, mal mit jemandem anderen weiterzumachen.
Wir reden mal weiter, aber
damit ja, sehr gut. Genau, die Briefe werden nachher separat übergeben, eingesammelt, wie auch immer. Das kriegen wir hin. Wir machen jetzt mal hier vorne weiter. Paul, wenn du da bist, genau. Ich gehe mal wieder hier rüber.
Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Ich komme aus Eisenach. Ich bin mit meinem Mann hier zu Gast und möchte Sie auch nicht so lange unterhalten. Aber ich konnte durch Krankheit mit 63 in Rente gehen. Ich muss weiterarbeiten. Ich habe eine kleine Gaststätte in Eisenach, weil meine Rente vorne und hinten nicht reicht. Ich habe zu DDR-Zeiten 77 angefangen zu lernen, habe immer in der Gastronomie gearbeitet, jedes Wochenende, Weihnachten, Silvester, wenn alle anderen gefeiert haben. Ich habe heute keine 900 Euro Rente. Ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig gewesen und bin es auch immer noch. Da bezahle ich alleine Krankenkasse 550 Beitrag und ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Mein Mann ist privater Taxifahrer, der ist auch Rentner und fährt auch trotzdem weiter, weil sonst kann man sich gar nichts mehr gönnen. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Wenn ich dann auf der anderen Seite die Leute am Bahnhof rumstehen sehe, mit nur Büchse Bier, die nicht arbeiten wollen und sagen, Bürgergeld ist doch herrlich, kann ich da langsam nicht mehr mitkommen.
Sehr gut, dass Sie so fleißig sind. Das haben Sie ja Ihr Leben lang durchgehalten. Das, finde ich, ist auch etwas, was ich wirklich immer sehr beeindruckend finde. Und ich teile das. Also ich kenne ganz viele, die schwer schuften, nie so richtig auf den grünen Zweig gekommen sind. Und die gucken natürlich ganz besonders verärgert, wenn andere nicht gucken, was kann man denn tun, wo kann man anpacken. Und ich meine, wir reden hier mehrfach über Arbeitskräftemangel. Da wird ja vielleicht der ein oder andere mal sagen können, so, jetzt ist meine Zeit gekommen. Nicht? So, das werbe ich auch für. Was die Frage betrifft, wie jetzt Ihr Renteneinkommen zustande gekommen ist, das kann ich natürlich nicht gut beurteilen. Ich weiß ja auch nicht, ob Sie während der Selbstständigkeit haben Sie wahrscheinlich keine Beiträge mehr. Ja, ziemlich gut. Also Sie haben den Grundbeitrag immerhin weitergezahlt. Dadurch ist es immerhin so viel. Aber natürlich ist es so, dass das eine Sache ist, die mich auch sehr besorgt. Wir denken jetzt darüber nach, wie kann man eigentlich sicherstellen, dass jemand, der zum Beispiel sehr große Teile seines Lebens selbstständig war, aber nichts fürs Alter vorgesorgt hat, weil die nicht in die Rente einzahlen, dass das besser läuft. Und dafür haben wir eine Idee, wie man das machen kann, auch unterschiedliche Möglichkeiten, weil ehrlicherweise fällt einem das ja schwer, wenn man nicht so viel hat, da noch was abzuknapsen. Aber trotzdem müssen wir das irgendwie machen, damit das im Alter irgendwie hinhaut. Und da ist sind wir dran, wie wir was entwickeln können. Das hilft Ihnen nicht mehr, aber denen, die vielleicht 20, 30 Jahre selbstständig waren und in der Zeit zu wenig fürs Alter vorgesorgt haben, dann in der Zukunft. Was die Frage betrifft der Krankenversicherung, da sind Sie, wie Sie gesagt haben, privat krankenversichert und das ist natürlich sehr teuer, vor allem im Alter. Wir haben ein System, wo wir Gesetze haben, die sollen verhindern, dass man, das betrifft gar nicht so viel die Selbstständigen, aber dass man, wenn man berufstätig ist und viel Geld verdient, aus der gesetzlichen Krankenversicherung rausgeht und die dann billigeren Beiträge in der privaten Krankenversicherung zahlt und dann, wenn es teuer wird, wieder zurückgeht, weil das geht dann für den Laden gesetzliche Krankenversicherung nicht gut aus. Aber man muss natürlich was tun für Leute, die diese hohen Beiträge gar nicht zahlen können. Deshalb haben wir ein Gesetz gemacht, das vorsieht, dass man bei seiner privaten Krankenkasse verlangen kann, quasi die Leistung, die es bei der gesetzlichen Krankenversicherung gibt, zu kriegen und dafür einen kleineren Beitrag zu zahlen. Das müssen die auch machen. Das machen die nicht gerne. Ich kann Ihnen sagen, ich bin ja Abgeordneter, ich kriege immer wieder Briefe von Bürgern, die mir erzählen, wie schlecht sie da behandelt werden, weil die Sonne Kunden nicht haben wollen. Kriege ich bestimmt jetzt Protestbriefe von den privaten Krankenversicherungen, sie behandeln alle Blenden. Dann sagen wir, gucken wir mal. Aber ich will gern sagen, das ist das, was wir als Gesetz geregelt haben. Und wir haben sogar eine Regelung, dass für Leute, die ganz wenig haben, da noch Mindest- und Mini-Beiträge möglich sind. Übrigens auch für Selbstständige, die wenig verdienen. Aber da würde ich Sie bitten, dass Sie das mal für sich erörtern. Es wird aber nicht schön, weil ich das Ihnen jetzt auch nicht als Illusion erzählen will. Da habe ich schon ganz schön traurige Briefe gekriegt von einigen, wie man sie behandelt, wenn sie sagen, ich möchte gerne zum Grundtarif in der privaten Krankenversicherung sein. Aber da haben Sie mich auf Ihrer Seite und wenn Sie schlecht behandelt werden, dürfen Sie sich an mich wenden.
Hat mir das geschrieben. Aber dann müsste ich 3.000 Euro im Jahr erst mal selbst finanzieren, wenn ich irgendwelche Medikamente oder Krankenhausbeiträge. Nee. So was?
Schreiben Sie es mir.
Gut,
dann kriegen Sie von mir noch mal eine Rückmeldung.
Alles klar, danke.
Herr Bundeskanzler, wir sammeln ganz schön viele Aufgaben ein, auf jeden Fall. Hier. Ja. Aber dazu ist so ein Abend ja auch da. Ich würde sagen, wir gucken noch mal, ohne despektierlich zu sein, auf ein paar jüngere Leute, die auch hier sind. Vielleicht... Das war jetzt gar nicht so gemeint. Also, naja. Ich würde mal sagen, da geht das Mikro hin zu der Dame im beigen Mantel.
Schönen guten Tag. Mein Name ist Helena Schneider und ich bin Schülerin an einem Gymnasium in Weimar. Und ich komme jetzt in die 11. Klasse und da kommt ein bisschen dann die Frage auf Abitur. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich auch häufig mit Freunden aus anderen Bundesländern unterhalte. Und wenn es dann zum Abitur geht, dann kommt immer sehr schnell bei euch in Thüringen. Das Abitur ist ja ziemlich leicht, deswegen kommen die guten Abiturnoten zustande. In Bayern heißt es dann aber, die Abiturnoten sind so gut, weil ihr schlau seid. Und das finde ich nicht fair. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie das denn mit einem Zentralabitur aussieht, wo vom Bund am selben Tag alle Abiturienten die gleichen Aufgaben bearbeiten, damit das Abitur einfach vergleichbar wird.
Da haben Sie jetzt in ein Wespennest gestoßen, aber hier auch viel Beifall gekriegt. Also ich finde, manches Abitur, für das Leute ganz schön schwer arbeiten und auch ganz schön viel können müssen, wird ganz schön schlecht geredet und zwar zu Unrecht. Und deshalb glaube ich auch, dass die Vorurteile, die da verbreitet sind, sich nicht wirklich alle bestätigen lassen. Wir sind aber natürlich ein Land, in dem es den Bildungsföderalismus gibt. Das heißt, die Bildung ist Sache der 16 Länder. Nun sind einige der Länder größer als manche Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und zwar auch solche, die erfolgreich sind, wenn man mal Finnland anguckt oder Dänemark oder Schweden oder so. Aber es ist trotzdem etwas, was wir im Blick haben müssen. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir eine Volksabstimmung machen würden, soll Bildung der Bund machen, gibt es 80% dafür. Aber ich will mal vorher sagen, die Grundgesetzänderung kommt nie zustande. Und deshalb sollten wir die Tatsache, dass es auch viele Vorteile hat, dass es einen Föderalismus gibt, nutzen. Denn das bedeutet ja auch, dass man Sachen machen kann, an denen die anderen einen nicht hindern können. Also das hat mir jedenfalls, als ich mal Länderchef war, ganz gut gefallen und hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass dort jetzt die Bildungsergebnisse immer besser werden, wegen der Entscheidung, die wir seinerzeit getroffen haben. Was ist, was das gemeinsame Abitur betrifft? Es gibt gemeinsame Standards, auf die Sie sich verständigt haben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es eine Restfrage, die geklärt werden muss, wo ich sage, jetzt macht mal Leute, ob man, wie viele Leistungskurse, glaube ich, es geben darf, 2 oder 3. Ich sage, würfelt es aus. Es ist voll egal, ob es 2 oder 3 sind. Hauptsache, es ist einheitlich, weil dann kann niemand mehr was sagen, dass die Dinge unterschiedlich sind. Es gibt auch bestimmte Fragen, die mit eingemischt werden sollen in die Abiturprüfung und die dann bundesweit einheitlich sind. Da halten sich die Länder unterschiedlich intensiv dran. Das ist praktisch ein Vorschlag. Aber es wird schon was dafür getan, dass es ein einheitliches Abitur in Deutschland gibt. Und da Deutschland immer ein föderaler Staat war, sogar ein Staat, der noch vor 1871 gar keinen Zentralstaat hatte, ist es schon eine große Leistung, dass wir eigentlich immer ein einheitliches, von allen akzeptiertes Abitur hatten. Das ist eine historische Leistung des deutschen Föderalismus. Wir waren also einheitlicher beim Abitur, bevor wir überhaupt ein Land waren. Also das gehört zur Geschichte irgendwie dazu. Deshalb wundere ich mich immer, warum es jetzt so schwer ist, wo es ja eigentlich geht, die Sachen auch zu Ende zu kriegen. Und ein einheitliches Zentralabitur, ich glaube, da müssten wir einen großen Büroturm in Berlin mieten, wo dann lauter Beamte sitzen und sich über die gemeinsamen Abiturfragen streiten. Also jedenfalls die Fantasie, wie das geht, die habe ich noch nicht ganz, weil es müssen ja am Ende 16 Mal Leute Ja sagen. Deshalb bin ich aber dafür, dass man das eigentliche Anliegen von Ihnen, einheitliche Ausgangskriterien, Vergleichbarkeit des Abiturs und weg mit den Vorurteilen. Sie haben recht.
Danke für die Antwort. Wir gehen noch mal an den Tisch, da hinten zu dem Mann im weißen Hemd.
Hallo. Hi. Felix Erich, mein Name. Noch keine Rentenfrage. Genau, ich habe eigentlich eine Frage von einer Freundin, die gerade in Wien im Urlaub ist. Die hat mir die mitgegeben. Und es geht um das Thema die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit. Die wurde ja im Koalitionsvertrag vereinbart, aber jetzt wurden im Juni erstmal nur so ein paar Eckpunkte irgendwie festgelegt. Aber so richtig fehlt es noch irgendwie an der Finanzierung. Es gab 3 Optionen, aber es gibt immer noch keine richtige Perspektive. Und jetzt war eigentlich die Frage an Sie, wie steht es denn dazu und wie kann es denn in Zukunft dann auch zur Einführung kommen oder zur Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit? Sie haben ja den sozialen Wohnungsbaufonds schon angesprochen.
Wir wollen das machen. Können dich alle Sachen im ersten Jahr der Regierung auch nicht im zweiten machen, aber bevor die Legislaturperiode zu Ende ist, soll es passiert sein. Und es gibt auch sehr konkretisierte Vorstellungen dazu. Also deshalb will ich die kurze Antwort auf diese Frage geben. Ich bin eigentlich sicher, dass das kommt.
Das war Rekordzeit, die Antwort. Stark. Da schaffen wir noch mehr. Und ich würde sagen, wir gehen mal nach hier vorne. Die Frau im hellblauen Hemd bekommt auch ein Mikrofon von Sabrina.
Mein Name ist Dorothea Herz, ich komme aus dem Eichsfeld und mir geht es um meine Kinder und Enkel, also speziell um meine Enkel. Ich habe große Sorge, dass das Niveau des Bildungssystems immer weiter nach unten geht. Ganz speziell geht es mir darum, um die Kinder, wo ich auch einen Enkel habe, der zur Corona-Zeit in die Schule gekommen ist, nur zu Hause beschult werden musste. Es gibt zwar Förderprogramme, die die Schulen abrufen können, aber die können gar nicht genutzt werden, weil keine Lehrer da sind, weil keine Pädagogen da sind, die sich darum kümmern können, um diesen Bildungsrückstand wieder aufzuholen. Und das macht mir wirklich echt große Sorgen, weil die Kinder haben ja auch keine Zeit, das irgendwo nachzuholen. Ich habe zum Beispiel einen Vorschlag. Wäre es nicht möglich, die ganzen Gelder, die wirklich... Ich weiß das von den Lehrerinnen, und die bei meinen Kindern, meinen Enkeln unterrichten, dass das Geld zwar irgendwo zur Verfügung steht, aber wäre es nicht möglich, dass auch private Nachhilfestunden oder sowas finanziert werden können mit diesem Budget, was ja beschlossen ist von Ihnen? Also so diese Bildungs, Corona-Hilfe oder ich weiß nicht genau, wie das heißt.
Ja, wir haben, wie Sie berichten, Gelder zur Verfügung gestellt, damit die jungen Leute, die Kinder und Jugendlichen nachholen können, was sie während Corona verloren haben. Da geht es nicht nur um Schulstoff, da geht es auch um andere Sachen, Bewegung, Freunde und alles das, was wichtig ist, damit man gut aufwachsen kann und eine glückliche Zukunft hat. Und haben da ganz viele Programme möglich gemacht, die natürlich umgesetzt werden müssen von Ländern und Gemeinden. Und wir sehen auch, die Gelder werden unterschiedlich intensiv abgerufen, können das aber nicht ändern, dass das vor Ort ist. Aber es gibt bei vielen dieser Programme, ob das auch für Nachhilfe gilt, weiß ich nicht genau, aber ich vermute mal, dass man das jedenfalls in bestimmten Vereinsstrukturen jedenfalls machen könnte, gibt es auch Möglichkeiten, dass das nicht der Staat machen muss, sondern auch Einrichtungen machen können. Denn wir haben ja auch Sportvereine und Freizeitvereine mit eingebunden, die bestimmte Dinge machen können. Und wenn die das zum Beispiel in die Hand nehmen, dann würde das auch gehen. Deshalb habe ich schon den Eindruck, das ginge. Ganz genau weiß ich es natürlich nicht, weil ich jetzt nicht die Förderbescheide ausgestellt habe. Aber ich habe den Eindruck, da wäre was drin.
Moment, da ist gerade kein Mikro.
Da ich ja Abgeordneter aus dem Lande Brandenburg sind, wenn das Ihre Frage ist, frage ich mal nach.
Okay, wenn wir uns Mühe geben, schaffen wir vielleicht noch zwei, wenn die Frage kurz ist und die Antwort vielleicht entsprechend auch. Dieser junge Mann.
Technik. Mein Name ist Stefan Dill, ich bin selbstständiger Diplom-Ingenieur, Handelsvertreter und habe Kundschaft Mittelstand in Ostthüringen und Stichworte sind Abhängigkeit von China, Automotive-Zulieferer und OEMs. Und die Firma, die ich gut kenne, stellen Magnete her, die in der Sitzverstellung bei den Automotiven, bei den Fahrzeugen eingesetzt werden. Das ist eine sehr traditionelle Firma, die jetzt aber die Stellen abbauen muss, die schließen muss. Das sind 60% der Belegschaft muss gehen. Der Grund ist, dass die Automobil-, also OEMs, waren froh, als in Shanghai der Hafen zu war. Gott sei Dank, Audi, BMW, wer auch immer, euch in Ostthüringen gibt es, wir kaufen eure Produkte, super. Und die Ostthüringer waren dann froh, haben dann auch Schippe draufgelegt, gesagt, das ist jetzt richtig gut. Und dann war in Shanghai der Hafen wieder offen, die Lockdown-Zeit war vorbei und wie eine heiße Kartoffel hat man diese ostdeutschen Produzenten fallen gelassen und weil es ein paar Cent billiger war, ist man nach China gegangen. Mit der Folge, dass der Standort 80 Jahre Tradition, sind die einzigen in Europa, schließen jetzt diese Sparte und wenn dann wieder mal China irgendwas ist, kommen die OEMs und sagen, ja, es geht nicht, die Bänder stehen, Kurzarbeit, Fördermittel. Ja, also, und die Aussage der Ostthüringer war, wenn die OEMs die Auflage hätten, wenigstens 10% ihrer Produkte zu diversifizieren, zu sagen, okay, meinetwegen 80% China, 90% und 10% von diesem einen Produzenten, die werden ausgelastet bis dort hinaus. Also da wäre wirklich eine Zukunft da. Man hätte auch eine Alternative. Und das Erstaunliche ist eben, dass man sagt, die sprechen Deutsch, die haben eine Qualität, da kann man mal kurz anrufen. Das war alles egal. Ne? Man ist wirklich für 10 Cent oder 30 Cent ist man dann nach China gegangen. Wo ist da die Verantwortung der großen Automobilindustrie, wenn es heißt, wir wollen unabhängiger werden von China? Also das ist, passt nicht zusammen.
Ja, ich will Ihnen gerne recht
geben. Der reine Kapital, und das ist auch die Automobilzulieferer, ist ganz schwierig, ist zu wenig zum Sterben, zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben, finde ich. Und da ist wirklich der reine Kapitalismus. Also das sind die, am Ende verdient wirklich nur der das Auto ausliefert. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und in dem Fall führt es dazu, dass es zum Ausgekommen ist.
Ja. Ich will Ihnen gerne recht geben. Und ich wundere mich auch, das will ich dazu sagen. Ich meine, dass alle aufs Geld gucken, das ist ein Teil der Wirtschaft. Und wer sich mal so ein Produkt aus Deutschland anguckt, der wird sehen, da sind tausende Teile aus aller Welt dabei. Das ist ein Teil unserer Wirtschaftskraft, dass das so ist. Und wir wären nicht so erfolgreich, wenn es nicht so wäre. Aber gleichzeitig müssten ja nun eigentlich alle gelernt haben, dass die, das gibt immer so schöne Schlagworte, die Diversifizierung von Lieferketten einen Sinn macht, damit man nicht in einseitige Abhängigkeit gerät. Das hat Konsequenzen, dass man solche alternativen Hersteller am Leben hält im eigenen Interesse. Und das hat Konsequenzen, dass man, selbst wenn man zwei Billiglohnproduzenten in zwei unterschiedlichen Regionen der Welt hat, trotzdem mehr zahlt, als wenn man auf einen setzt. Aber es ist richtig. Und das ist aber etwas, was wir alle im Blick haben müssen. Wenn wir aus dem Ding, die wir jetzt gelernt haben, als Volkswirtschaft, und das ist dann ja nicht nur der Staat, sondern unglaublich viele Unternehmen, die Konsequenz ziehen, dass man nicht abhängig sein sollte von einem Lieferanten, von einer Weltregion, als Lieferregion, von einem Markt, wohin man verkauft oder man investiert, dann bedeutet das natürlich, dass alles ein bisschen teurer wird. Das werden wir dann auch persönlich spüren. Denn dass das alles so billig war in den letzten Jahren, hat ja genau daran gelegen, dass unsere Unternehmen ganz oft solche Entscheidungen getroffen haben. Und wenn wir sagen, wir wollen es aber auch ein bisschen sicherer haben, dann wird es auch ein bisschen teurer. Das werden wir schon irgendwann dann spüren. Aber mein Rat an die Unternehmen ist, der, den Sie auch quasi geben, das ist nicht schlau. Das will ich ausdrücklich sagen. Und ich habe schon den Eindruck, dass im Großen und Ganzen da ein Umdenken stattfindet, aber eben nicht überall und bei jeder Gelegenheit. Und Ihr Beispiel ist ein negatives in dieser Hinsicht, das mich auch persönlich bedrückt und dessen Logik ich auch nicht verstehe. Ja, es ist, geht ums Geld. Ja. Ich spreche mit denen, ich frage mal. Ja. Aber anweisen kann ich Ihnen nichts. Und ich finde, das sollten wir auch nicht einführen, dass der Bundeskanzler bestimmt, wo eingekauft wird.
Aber ich hoffe, Herr Scholz, es hat jemand für Sie mitgeschrieben, die ganzen Aufgaben, wo Sie nachfragen müssen und was alles noch mal zu klären ist. Diverse Briefe sind noch zu übergeben, aber 90 Minuten gehen schnell rum. Gefühlt haben wir viel geschafft, aber irgendwie auch nicht, also längst nicht alles, sind noch so viele Hände oben. Ich finde es schön, dass Sie hier sind, hier waren, Fragen stellen. Ich glaube, wir dürfen nicht aufhören zu diskutieren, Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen. Und es ist gut, wenn man sich auf einer Ebene begegnen kann, die eben auf Augenhöhe ist und auch respektvoll miteinander umgeht. Dankeschön dafür, dass das heute Abend möglich war. Es hat mir Spaß gemacht hier in meiner Heimatstadt Erfurt. Und ich hoffe, dem Bundeskanzler hat es auch Spaß gemacht. Und vor allem hat er viel mitgenommen. Viel Arbeit bitte auch.
Ja, unbedingt.
Dann vielen, vielen Dank dafür.